Heute ist es ja wieder ganz schön heiß draußen, oder? Hat ja jeder mitgekriegt. Und darum geht es heute ums Wasser. Das ist ja auch eine wunderschöne Sache, wenn man da irgendwie mal was vom Wasser hört, oder? Och, wie wichtig das ist. Und darum ein paar einleitende Worte. Trinkwasser. Trinkwasser, denke ich mal, wird für uns global zum großen Problem. Es gibt ja schon Gegenden, die haben ja schon jahrelang kein Wasser, kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber bei uns ist das auch schon eng geworden. Na, im Falkenhain, vor Falkenhain brennt gerade, ist ein großer Brand, der ist schon über 3 Wochen, den kriegt man nicht aus. Und wir hatten eine Bürgerversammlung und der Ingenieur sagte, also ihr müsst mit 2 Jahren rechnen, ehe das dann richtig Ruhe ist. Wisst ihr, wie viel Wasser da reingeht? Am Tag braucht man jetzt, um das praktisch nicht ausdehnen zu lassen, 3000 Kubik. Also 3000 Liter Fässer. Das ist so der Tagessatz. Kann man sich gar nicht vorstellen. Trinkwasser natürlich nicht. Was ich jetzt gesagt habe, da ist nur, sagen wir mal, fast die Hälfte Trinkwasser dabei. Das schaffen die Leitungen nicht. Aber nochmal zurückzukommen, Trinkwasser, ein ganz, ganz wichtiges Lebensmittel. Unheimlich wichtig für uns. Es kann nicht ersetzt werden. Da gab es noch nicht eine Erfindung, dass man Trinkwasser mit irgendwas ersetzen kann. Besonders auch zu schützendes Gut ist ja eigentlich ganz, ganz wichtig und es ist manchmal verheerend, wie man so darüber denkt und einfach so handelt und sich gar keinen Kopf macht. Hey, das ist Trinkwasser. Das kann knapp werden. Bei uns ist ja alles in Deutschland schön geregelt so, dass die Aufgabe der Wasserwirtschaft zum Beispiel ist, Trinkwasser zu beschaffen. Also die müssen dafür sorgen, dass genügend Wasser da ist. Dann müssen die dafür sorgen, dass das richtig aufbereitet ist. Dann müssen die dafür sorgen, dass es richtig verteilt wird. Ja, ihr merkt ganz schön, was das für ein Konzept ist. Und dann muss dieses Süßwasser noch mit einem hohen Reinheitsgrad da sein. Da gibt es festgelegte Grenzwerte bei uns in Deutschland. Trinkwasserverordnung, kann ich mal sagen, die letzte ist aus dem Jahre 2003. Also das ist noch gar nicht so alt, weil man das immer wieder auch erneuert, revidiert. Ja, dann gibt es noch Wasserrechte. Das bestimmt natürlich auch diese Wasserwirtschaft mit, wie das gehandhabt wird. Und im Gesetz ist es verankert, wer da was machen darf und was nicht. Dann gibt es den Gewässerschutz. Der wird von den Gesundheitsämtern kontrolliert. Bei uns ist ja alles schön geregelt. Ne? Und die passen auf, dass sich da keine Schadstoffe drinne in diesem Wasser befinden. Und dann gibt es ja noch Quellwasser. Mein Junge hat, da wohnt ja hier Richtung Erzgebirge, Herr Töppi, und das war eine alte Bruchbude, die da sich dann nachher angenommen hat und hat so eigentlich schön ausgebaut, hätte ich nie gedacht. Jedenfalls ist oberhalb von seinem Haus ein Feld. Und in dem Feld drinne ist eine Quelle. Da läuft ständig von dort Wasser durch sein Grundstück durch in den Hang runter. Und er hat praktisch nur so einen Trog hingestellt, damit es dort reinläuft und dann auf der anderen Seite wieder rausläuft, hat immer wieder frisches Quellwasser. Ey, sag ich, was hast denn du für einen Schatz? Ist das schon mal weg gewesen? Nee, nie. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht einen See habe vor meiner Haustür. Herrlich, wenn einer sowas hat. Quellwasser. Quellwasser ist zutage getretenes Grundwasser, so nennt das die Wasserwirtschaft. Ja. Und um da mal wegzukommen, in der Bibel ist es natürlich auch so, dass wir viele Bibelstellen finden, die mit Wasser sich befassen. Brauchen nur die ersten Seiten der Bibel aufschlagen, ne? Da hat Gott schon losgelegt. Na, da geht's ums Wasser und was Gott damit gemacht hat. Die Entstehung der Erde. Es gab auch, wenn ich weiterlese, immer wieder Streit zwischen den Hirten um die Wasserbrunnen, dass die einen Wasserbrunnen hatten, wo sie ihre Tiere dann nachher alle versorgen konnten. Ja, man versteckte sogar Säuglinge im Fluss, ne? Mose. Steht alles in der Bibel. Gott hat den Nil geteilt, um einen Fluchtweg zu machen für Israel. Wie er das gemacht hat, kann ich euch nicht sagen. Aber er hat's gemacht. Die sind trocken hindurchgekommen und die anderen sind ertrunken. Das hat Gott gemacht. Es wurde mit Wasser getauft. Jesus machte aus Wasser Wein, wo es in der Hochzeit klemmte, dass da kein Wein mehr da war. Das erste Wunder, was in dem Neuen Testament da steht von Jesus. Er machte zu Wasser Wein. Ja, Jesus ging auf dem Weg, auf dem Wasser im See Genezareth. Also wie das passiert, da möchte ich sagen, wird unsere Intelligenz langsam schwach. Aber Jesus kann das. Der ist auf dem See Genezareth gekommen, zu den Jüngern gekommen. Jesus gebraucht Wasser, um immer wieder klar und deutlich seine Aufgabe zu beschreiben. Ich lese euch mal eine Stelle aus der Bibel, die steht im Johannesevangelium Kapitel 4, der Vers 14. Das ist ein Gespräch zwischen der Samariterin und Jesus. Da ging es tüchtig hin und her. Die wollte klar gar nicht glauben, dass Jesus Gottes Sohn ist. Also die dachte, was ist denn hier los? Und auf einmal merkte sie, dass Jesus Vollmacht von Gott hat. Er ist der, der hier auf diese Welt gekommen ist, um uns zu retten. Und da steht dann in diesem Gespräch, Jesus sagt der Samariterin, wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird ewiglich nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm einen Brunnen des Wassers werden, das ist, das in das ewige Leben quillt. Verzeihung. Ja, so drückt das Jesus aus. Ich habe nicht nur Wasser, sondern ich habe Wasser, was ewig nicht endet und was dich zum ewigen Leben bringt. Es gibt auch noch ein anderes Zeugnis von Jesus. Und zwar steht das im Johannesevangelium Kapitel 7, der Vers 38. Und damit möchte ich diese ganze Sache ein bisschen abschließen, weil ich ja vom Wasser angefangen habe. Da steht Kapitel 7, der Vers 38. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Eine wunderbare Verheißung. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Wasser. Ach, das ist doch ein Genuss. Wasser. Ich muss gleich mal einen Schluck nehmen. Wasser. Also, ich denke, ihr freut euch auch, dass ihr immer frisches Wasser habt, oder? Wasser. Herrlich. Mir ist der Mund zu trocken. Aber trotzdem, das war jetzt mal eine Erfrischung, auch dieser eine Schluck. Ja, Wasser. Und dann gibt es Wasser, das können wir kaufen und hin und her und können das trinken und. Und ich habe hier so eine Flasche mitgebracht. Ne, die ist ja so gut wie leer, wenn ich noch einen richtigen Hieb nehme. Und dann ist es leer gut, oder? Leer gut. Manometer. So kann man das dann nachher zusammenknicken. Manche denken ja bei Leergut an Flaschen, Dosen, Kästen und so weiter. Ich hoffe es jedenfalls. Und dass das leer ist und dann nicht mehr gebraucht oder sogar weggeworfen wird. Etwas, das eigentlich seinen ursprünglichen Zweck erfüllt hat. Leer. Und nun ohne Inhalt dasteht. Und doch wissen wir, Leergut ist nicht Müll. Es hat einen Wert. Es gehört zurück. Es muss eingelöst werden. Ja, genau hier beginnt die Predigt. Gott sieht uns als Leergut anders an. Oder sind wir immer voll? Eigentlich hängt's. Eigentlich brauchten wir Energie jeden Tag neu, aber dann hängen wir auf einmal durch, weil die Flasche leer ist, weil wir nichts mehr zu bieten haben, weil wir nicht mehr genug Kraft haben, weil wir nicht mehr uns auf die wesentlichen Dinge konzentrieren können. Ich gehe kaputt. Es kommen immer mehr Probleme und ich kann sie nicht lösen. Leergut. Ich tue das mal hier hin. Das ist unser Thema heute. Vielleicht hält das. Leergut. Aber ihr seht, hier ist es ein kleines bisschen anders geschrieben, ne? Das Leergut. Weil Gott sieht Leergut anders. Ein Bild für unser Leben, habe ich schon gesagt. Wir alle kennen solche Momente, mit denen wir uns leer fühlen, nach einem Verlust, nach einer Enttäuschung, nach einer Trennung, nach so viel Stress, zu viel Verantwortung, nach einer Krankheit oder einfach nach zu vielen Erwartungen von mir. Ich kann sie nicht erfüllen. Manchmal stehen wir da wie so eine zerknitterte Pfandflasche. Das war's. Gebraucht, müde, leer. Aber Leere ist kein Zeichen von Wertlosigkeit. Und ich habe diesen Text am Anfang mir rausgesucht aus dem Psalm, wo dieses Bild nochmal vertieft wird. Allerdings, es war in einer anderen Zeit. Dieser Psalm ist vor über 3000 Jahren gedichtet worden. Und da steht, kannst du das mal? Ja. Die Sehnsucht nach Gott. Eine Unterweisung der Korachiter vorzusingen. Das waren bestimmte Leute in Israel. Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Meine Tränen sind meine Speise, Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Das ist eine Tatsache. Das ist das, was wir erleben. Wir kommen mit unserem Problem nicht weiter. Herr, wo bist du? ich brauche dich unbedingt. Wer natürlich Gott kennt und sich auf Gott verlässt, der weiß, was das für eine Kraftquelle ist. Aber es gibt ja so viele Leute, die denken, das händeln wir schön, das kriegt man schön hin. Ne? Und wenn, da wird es eben ausgesessen. Oh, das ist ja noch gefährlicher. Jedenfalls, ich kriege es nicht hin. Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser. Gut, ich habe das noch nicht mitgekriegt, dieses Hirschschreien nach frischem Wasser. Ich selber habe zwar nur im Wildpark welche gesehen, aber auf alle Fälle ist hier Not vorhanden. Auch der Hirsch weiß, wo Quellen sind und wo es Wasser gibt. Und auch er dürstet. Und auch er sucht sich da diese entsprechenden Stellen. So schreit meine Seele zu dir. Weil der Psalmdichter genau gemerkt hat, Herr, wenn du mir nicht die Quelle bist, wenn du mir nicht dieses wunderbare Wasser schenkst, wenn du mich nicht hältst und trägst, wenn du mir nicht Kraft gibst, dann ist es umsonst. Und darum, jetzt wieder zurück zu dieser Pfandflasche. Ich bin leer. Ich bin müde. Aber nicht wertlos vor Gott. Und das habe ich damit gemeint. Leere ist ein Zeichen von Bedürftigkeit. Ich brauche Wasser. Ich brauche das. Leere ist ein Zeichen von Bedürftigkeit. Und in der Bibel finden wir viele Menschen, die einfach leer waren. Hannah, die sagt, ich bin ausgeschüttet vor dem Herrn. David, der ruft, meine Seele ist ohne Kraft. Elia, es ist genug her. Da hat ja vieles durchgemacht. Maria Magdalena konnte gar nichts sagen, außer Tränen, die sie vergossen hat. Und Jesus findet sie. Leere ist kein Versagen. Leere ist ein Gebet. Und ein Gebet, das eigentlich noch keine Worte gefunden hat. So möchte ich es einfach mal sagen. Leere ist ein Gebet. Und dann ist das Wunderbare, Gott sammelt das Leergut ein. Gott sammelt das Leergut ein. Gott ist kein Gott der Wegwerfkultur. Also das gibt's gar nicht. Ne? Gott ist ein Gott der Wiederherstellung. Im Psalm 34 steht, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Also nicht denen, die stark dastehen, die was zu sagen haben, wie der Herr Trump zum Beispiel, die voll und glänzend sind. Nein, gerade denen, die zerbrochen sind, die erschöpft sind, die Ausgebrannten, denen nimmt sich Gott an. Die sammelt Gott ein. Das ist sein Leergut, möchte ich mal sagen. Ja, Gott sammelt unser inneres Leergut ein. Unsere Tränen, unsere Müdigkeit, unsere Fragen, unsere Schuld, unsere Sehnsucht, unsere verpassten Chancen, die sammelt er ein. Alles, was wir nicht mehr gebrauchen können, was vorbei ist. Und er gibt zurück, was wir dringend brauchen. Denn Leergut hat seinen Wert. Das wissen wir ja. Bei uns hier im Leergutsystem gibt es ja schon einen Wert. Ne? Da ist ein bestimmter Wert da. Ich weiß ganz genau. 25 Pfennige. Das kriege ich. Ne? Aber... Und manche sind ja da auch sehr drauf spezialisiert, das dann zu sammeln. Leergut hat seinen Wert. In der Bibel steht, auch wenn du leer bist, aber ich habe für dich bezahlt. So wichtig, so teuer bist du mir. Also nicht nur 25 Cent. Ich habe für dich bezahlt. Der Pfand ist ja etwas, um einen gewissen Wert zu garantieren. Wir gehören Gott. Nicht, weil wir so voll sind, sondern weil er für uns bezahlt hat. Er hat für uns bezahlt. Im 1. Korinther 6 steht, ihr seid teuer erkauft und so weiter. Es bezieht sich auf Ostern. Ihr seid teuer erkauft von mir. Und darum sagt Gott, du bist mein. Nicht, weil du so ein perfektes Leben führst. Absolut nicht, sondern weil ich dich teuer eingelöst habe. Ja, ob du es nur wahrhaben willst oder nicht, ich habe dich eingelöst, erkauft. Ja, Leergut hat Wert bei Gott. Gott schaut uns an, nicht als Müll, sondern als Rückgabeobjekt für Wunder. Das muss ich jetzt auch mal sagen. Also, er jammert nicht, wie wir dastehen, sondern er will uns verändern. Er will uns neu füllen. Was passiert mit Leergut, wenn wir es abgeben? Es wird gereinigt, neu befüllt, wieder brauchbar gemacht, auf den ursprünglichen Zweck vorbereitet, zu anderen Produkten verarbeitet. Das kann auch passieren. Gott reinigt, füllt und erneuert uns, wenn wir innerlich so dastehen. Psalm 23, da steht, du füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Also der hat da nicht ein bestimmtes Maß, nein, das ist genug für dich und du kriegst ein bisschen mehr oder so. Nein, Gott füllt mich bis zum Überfließen. So ist es. Gott ist nicht ein Gott, der nur halb voll macht. Jesus sagt, wem durstet, der komme zu mir und trinke. Es ist kein Liebesbeweis, immer voll und völlig perfekt zu sein. Also wenn ich mich da anstrenge und so tue. Nein, das ist kein Liebesbeweis. Leer zu Gott zu kommen, ist ganz wichtig. Und nicht einfach so eine Fassade aufzubauen. Leer zu Gott zu kommen, ist ganz wichtig und für mich auch lebensrettend. Herr, ich bin hier, ich kann nicht. Du kannst mich füllen. Wichtig ist, dass wir kommen, dass wir zu Gott kommen, dass wir unser Leergut abgeben. Manches Leergut, das tragen wir viel zu lange mit uns rum. Bitterkeit, Schuldgefühle, Angst. Ach, was es da nicht alles gibt. Das Gefühl, nicht zu genügen, Verletzungen aus der Vergangenheit, Trauer, das kann auch ganz schön abknicken, Erschöpfung. Wir schleppen es mit uns, statt es an Gott abzugeben. Guck mal, ich hab nicht mehr, ich kann nicht mehr, hier hast du mein Leergut. Gott sagt, gib mir dein Leergut, bring es mir, ich nehme es, ich fühle dich neu. In 1. Petrus 5 steht, alle eure Sorge werft auf ihn. Das ist eine Aufforderung, da kann ich doch gar nicht widersprechen, oder? Und ich halte immer noch krampfhaft fest daran, an den Sorgen. Er möchte es mir abnehmen. Er möchte mich neu füllen. Und du kannst es abgeben. Kein Problem. Tja, Lehrgut ist ein Versprechen. Lehrgut ist nicht das Ende, es ist der Anfang von Neuem. Es erinnert uns daran, dass wir nicht perfekt sein müssen, dass wir nicht alles selber tragen müssen, dass Gott unsere Lehre nicht fürchtet. Er kennt sie. Und dass er Neues schenken kann. Dass Wiederherstellung möglich ist. Wunderbar. Das kann Gott. Lehrgut bedeutet, ich bin leer, aber ich gehöre jemand, der mich wieder füllt. Gott. Und ich möchte Schluss machen mit dem Psalm, der auch vor 3000 Jahren von David gedichtet wurde. Und zwar der Psalm 36. Und ich lese einfach die Verse 6 bis 10 mal vor. Herr, deine Güte reicht, soweit der Himmel ist, und deine Wahrheit, soweit die Wolken gehen. Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes und dein Recht wie die große Tiefe. Herr, du hilfst Menschen und Tieren. Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben. Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. So hat es damals David schon erkannt und gelebt. Und so wünsche ich das auch euch als mein Wunsch. Amen. Wir wollen noch beten. Danke, Herr, dass du uns nicht als verschwindendes Leergut ansiehst, was nicht taugt, sondern in deinen Augen sind wir hochgestellt und ganz wertvoll. Und darum hilfst du jeden Einzelnen von uns, wenn er zu dir kommt und wenn er sagt, hilf mir bitte. Du füllst uns ganz neu. Du machst unseren Weg gangbar. Du bist die Quelle des Lebens, die wir erleben dürfen. Und das schenke du.